die Presse.
In diesen Minuten geht es los in Washington. Aber vielleicht ist ja auch schon wieder alles vorbei, wenn Sie das hier hören. Der 47. Präsident der Vereinigten Staaten wurde angelobt.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
Donald Trump ist nun also offiziell und zum zweiten Mal US-Präsident.
So help me God. So help me God. Congratulations.
Und er hat große Pläne. Angeblich will er ja sogar gleich nach der Angelobung Dutzende erste Dekrete unterzeichnen und somit mit der Durchsetzung seiner Politik beginnen. Mein Name ist Anna Wallner. Das ist, was wichtig ist an diesem historischen Montag im Jänner. Wir haben unseren heutigen Podcast gut eine Stunde vor dem Start der Angelobung fertiggestellt. Wir können daher alles, was dort gesagt oder passiert ist, nicht berücksichtigen. Mein heutiger Gast ist der EU-Ressortchef der Presse, Michael Laschinski. Gerade die EU tut sich ja doch schwer mit der Rückkehr von Donald Trump. Nicht alle Staatschefs gleichermaßen zugegeben, aber der Großteil der EU ist doch eher besorgt oder skeptisch, was Trumps Ankündigungen für Europa bedeuten werden. Michael Laschinski rät den Europäern jetzt aber einmal, cool zu bleiben.
Europa wäre wirklich gut beraten, wenn es einmal durchatmet, einen Schritt zurücktritt und schaut.
Also wir atmen auch durch und betrachten die Lage ganz nüchtern. Übrigens ein kleiner Hinweis, morgen werden wir in einem zweiten Teil der Trump is Back-Folge mit Christian Ulch die Angelobung nachbesprechen und uns auch gleich ansehen, welche Dekrete in der ersten Nacht wirklich unterzeichnet wurden. Also, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch unbedingt Teil 2. Aber jetzt begrüße ich meinen Kollegen Michael Laschinski. Lieber Michael, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir wollen ein bisschen zur Stunde quasi der Angelobung von Donald Trump. Jetzt ist diese Stunde gekommen. Wollen wir uns ganz genau dem Thema widmen, was Europa jetzt zu befürchten oder zu hoffen hat, je nachdem, wie wir das sehen können. Und zuallererst möchte ich eine Umfrage besprechen, die du für uns in der Presse auch gut zusammengefasst hast, nämlich vom European Council on Foreign Relations. Die haben passend zur Angelobung von Donald Trump eine Umfrage veröffentlicht, die kurz gesagt zum Punkt bringt, dass eigentlich die ganze Welt auf Trump hofft, nur Europa und Südkorea nicht. Woraus lässt sich das ableiten?
Nun ja, das also zuerst einmal Europa und Südkorea nicht. Dass es nur die beiden sind, vermutlich hängt damit zusammen, dass die Umfrage in 24 Ländern weltweit durchgeführt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Japan mit dabei gewesen wäre, wäre es ursprünglich, würde es dann womöglich heißen, nur Europa, Südkorea und Japan nicht. Bei Australien okay. Wäre es möglicherweise auch so. Es ist nämlich so.
War Kanada dabei?
Kanada war auch nicht dabei, interessanterweise.
Also
ganz so ist es nicht. Ich vermute mal, es zeigt sich einmal, zwei Punkte. Also die Alliierten, die alten Verbündeten Amerikas haben die Sorge, nicht unbedingt die Länder, die sich immer so dazwischen positioniert haben, wie Brasilien, wie Südafrika, die sich dann eigentlich nie so richtig festlegen wollten, auf wessen Seite sie sind. Sind sie auf der Seite der USA, sind sie auf der Seite Chinas? Also das ist auf jeden Fall mal ein Punkt. Das heißt, diese Länder waren und sind von vornherein zuversichtlicher, dass sie sich irgendwie arrangieren können, auch mit einem Trump. Und der zweite Punkt zum Thema Südkorea und Europa, das sind die zwei Länder-Blöcke, die halt autokratische Nachbarn oder despotische Nachbarn mit Atomwaffen an ihren Grenzen haben. Das hat Brasilien nicht, das hat Südafrika nicht, das haben die anderen auch nicht, die so sorgenfrei sind. Insofern gibt es schon durchaus Gründe, warum wir und die Südkoreaner da besonders aufmerksam, besonders besorgt sind.
Aber ist zum Beispiel Russland hier auch abgefragt worden?
Russland ist auch abgefragt worden.
Die erwarten sich
auch Weltfrieden. Auch aber das ist ein bisschen
Weltfrieden.
Die Antworten sind ein bisschen paradox dahingehend, dass und das zeigt vielleicht auch ein bisschen, weist darauf hin, dass die Leute nicht so richtig wissen, was sie mit dem Trump anfangen sollen. Weil wenn man die Russen fragt, oder sie wurden ja gefragt vom Council, kamen auf jeden Fall die Antworten, der Trump ist super für den Weltfrieden, er ist super für Amerika und der wird super für Russland sein.
Mhm.
Also man erwartet sich sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, die es irgendwie allen recht machen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nicht so ganz laufen wird.
Wenn wir uns jetzt die Angelobungen ansehen, die wir ja nicht mehr bedenken können, weil wir unser Gespräch davor aufnehmen, dann ist das ja auch interessant zu beobachten, wen Trump oder sein Team zur Angelobung nach Washington eingeladen hat. Zum Beispiel Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, wo man ja weiß, sie ist ja guten Draht hat zu ihm, aber auch vor allem zu Elon Musk, seinem Vertrauten. Was ist denn daraus abzulesen, dass Trump jemanden wie Sie einlädt? Weil ich glaube, soweit mir unser Außenpolitikchef Christian Ulz gesagt hat, ist es eigentlich gar nicht so üblich zur Inauguration des Präsidenten der Vereinigten Staaten, dass da so viele Staatschefs kommen, sondern dass es eher so ein Goodwill oder lädt halt dann der neue Präsident ein, wen er möchte. Und offenbar hat er Meloni eingeladen.
Also ich tue mir da ein bisschen schwer, das jetzt natürlich so aus den Interna des US-amerikanischen Protokolls zu sprechen, weil ich mich da nicht so auskenne bei dem was diplomatischer Usus ist, wer da eingeladen wird. Ich könnte mir vorstellen, so wenn man Trump so nach seiner ersten Kadenz beurteilt, dass er so ein bisschen eine Art Königshof hat und so ein bisschen Versailles-mäßig halt so Leute einlädt, damit sie ihn bewundern und damit er sich halt ein bisschen, damit er ein Publikum hat, ein dankbares und damit da einfach Menschen sind, die, wo er sagt, ah, die ist da, der ist da, sehr wichtig, alle kommen zu mir, um mir Tribut zu zahlen. Halt so, das klingt ein bisschen simpel, aber vielleicht ist es bis zu einem gewissen Grad auch was Wahres dran. Zu der Personalpolitik, also sozusagen zu den Namen auf der Gästeliste, schwer zu sagen. Also es ist auf jeden Fall ganz klar, wo die Antipathien vom Donald Trump sind. Das ist auf jeden Fall bei den europäischen Institutionen. Ja? Also da ist niemand eingeladen worden, da ist die Kommissionschefin nicht dabei. Man hat intern gewusst oder es wurde irgendwie intern kommuniziert oder nicht kommuniziert, aber es ist so rausgesickert, dass sich Ursula von der Leyen im Vorfeld der Inauguration um ein Treffen bemüht hat. Das hat nicht stattgefunden, ist nicht zustande gekommen. Also es ist ganz klar, dass Trump eher in der Kategorie der mächtigen Männer und Frauen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs denkt. Nicht so sehr die Institutionen, die sind für ihn eher was für Waschlappen.
Oder interessanterweise, wenn es um Institutionen geht, dann ehemalige. Er hat nämlich zum Beispiel auch den ehemaligen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg eingeladen. Das ist eigentlich auch interessant. Warum nicht den aktuellen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich so ad hoc nicht beantworten kann. Vielleicht kennt er den Namen vom aktuellen nicht und er hat sich einfach gedacht, laden wir den und er hat noch den alten Namen im Kopf gehabt, hat es auf den Zettel gekritzelt und dann wurde das so ausgeführt, dieser Befehl oder diese Aufforderung. Ich weiß es nicht.
Ja, aber wie gesagt,
das ist so eine Art Hofstaat, wo dann alle möglichen...
Wir wissen auch zum Beispiel nicht, muss man dazu sagen, zumindest haben wir das beide jetzt in der Schnelle nicht herausgefunden, ob er Viktor Orban eingeladen hat, dem er ja vermutlich auch ähnlich wie bei Meloni näher steht. Er hat aber Herbert Kickl eingeladen, hat Herbert Kickl selbst der Öffentlichkeit bekannt gegeben bei dem Neujahrstreffen am vergangenen Wochenende. Er hat dann aber gesagt, er kommt nicht, weil er findet, er hat jetzt in Österreich Dringenderes zu tun, sondern er schickt seine als Vertreterin Susanne Fürst. Eingeladen ist allerdings auch der argentinische Präsident Javier Milei. Das wundert wiederum gar nicht, weil sowohl Trump als auch Elon Musk sind ja sehr damit beschäftigt, Mileis Politik über den grünen Klee zu loben.
Ja, wie gesagt, das sind halt, man kann das natürlich auf so diesen Sympathieebene der Bros, wie es so schön heißt, der Techno-Bros und der ultralibertäre Milei mit seiner Kettensäge, der halt irgendwie den Staat zerkleinern will, damit er halt irgendwie in seine Westentasche passt und damit die Ausgaben halt so weit geschrumpft werden, dass es funktioniert. Ich meine, Mileis Politik, da kann man drüber streiten und über seine Art des Auftretens auch. Im Moment scheint das zu funktionieren, was er in Argentinien veranstaltet. Insofern könnte es vielleicht durchaus sein, dass es da wirklich auch einen inhaltlichen Konnex gibt, abseits der persönlichen Sympathien. Wer abgesagt hat, ist Xi Jinping, der Staats- und Parteichef Chinas. Der war ursprünglich auch eingeladen gewesen, schickt jetzt aber einen Vize. Ich glaube, das ist allerdings auch nicht der Vize, den sich dann das Team von Trump erhofft hat. Ich glaube, der Han heißt, oder?
Han Sheng.
Ja, ich glaube, dass der ist zwar ein Vizepräsident, aber ich glaube, es ist nicht der sozusagen der Berater Nummer 1 vom Xi, den Trumps Leute gerne dann dabei gehabt hätten. Jetzt bin ich jetzt, das sage ich jetzt nur mal unter Vorbehalt, ich habe es jetzt nicht genau überprüft, aber ich bilde mir ein, dass im Vorfeld es geheißen hat, wenn Xi nicht kommt, dann hätten wir gerne den, aber der ist es jetzt auch nicht. Also die Chinesen tanzen jetzt nicht so nach Trumps Pfeife.
Was jetzt auch nicht wirklich überrascht.
Was nicht wirklich verwundert, genau.
Aber lass uns zurück zu Europa kommen. Das, was du mir gerade erzählt hast über Europa und die Institutionen, ist schon interessant und wirft die Frage auf, wie sich, wenn jetzt von allein zum Beispiel hier nicht eingeladen war und auch sonst keine Vertreter der EU-Institutionen, wie sich das Verhältnis zwischen Europa und Trump jetzt angehen wird. Also was erwartest du, wie werden sich die beiden annähern?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie sich mal von Anfang an annähern werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Trump so gemäß seines Modus operandi da jetzt mal versuchen wird, hart reinzufahren mit so irgendwie Schockeffekten und irgendwie so ganz groß, also halt irgendwie ein bisschen trara und zu veranstalten im Sinne von da Zölle, da dies, da das, gibt's mir das, macht's dies, macht's das. Und dann nachher im Endeffekt, um sein Gegenüber so einzuschüchtern, dass es dann im Endeffekt zu kleineren Zugeständnissen bereit ist. Also halt so eine klassische Verhandlungstaktik, wenn es darum geht, Immobiliendeals oder sonstige Deals zu machen. Und mit dem hat ja Trump Erfahrung. Er ist zwar kein besonders guter Dealmaker, aber er stilisiert sich gerne als ein solcher. Nicht so gut dahingehend, dass er, glaube ich, seine Unternehmungen 6-mal bankrott erklären mussten. Also es ist jetzt auch so mit diesem geschäftlichen Geschick auch seine Sache. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass da womöglich halt ein bisschen so Theaterdonner kommen wird. Wie sehr Theater, muss man abwarten. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt liegt auf dem Abwarten. Und ich glaube, dass die Europäer gut beraten wären, wenn sie jetzt nicht wie aufgescheuchte Hühner herumlaufen und was machen wir jetzt, schick mal den, schick mal die und da, sondern einfach mal sich abwarten. Hinsetzen und abwarten.
Das, was nur interessant ist, warum ja, glaube ich, auch Europa so, kann man wahrscheinlich sagen, nervös ist, ist, dass diese alte Erzählung oder dieses der lange Usus, dass Amerika, Europa die EU als seinen Verbündeten oder Partner gesehen hat, dass Trump das einfach anders anlegt. Weil Trump ist gewissermaßen der Meinung, wir brauchen jetzt nicht Partner, ich brauche keine Partner, sondern es geht eigentlich darum, der Welt zu erklären, warum wir die Besten und Stärksten sind in allem, oder? Ja. Deswegen will er auch, sagt er auch Grönland und Kanada und Panama-Kanal, also sagt er also auch, stellt er territoriale Ansprüche, er will sein Reich eigentlich erweitern. Und wir hatten da ein sehr spannendes Interview mit Ivan Kraste vom vergangenen Wochenende in der Sonntagszeitung. Der sagt also, Trump führt die USA damit gewissermaßen zurück ins 19. Jahrhundert. Er möchte einen Zusammenprall zwischen Russland und China. Er möchte sein Reich erweitern. Auf Partner pfeift er. Und Europa ist ihm da eigentlich nicht wichtig.
Ja, ich glaube, er sieht das, man kann das sagen, wertneutral, also jetzt irgendwie sehr, sehr befreit vom Ballast der Vergangenheit, dahingehend, dass man da jetzt irgendwie geschichtliche Partnerschaften, Verbundenheiten, Sentimente und so weiter. Ich glaube, da ist er sehr, sehr, sehr befreit davon.
Aber gibt es irgendetwas, wofür er die EU doch brauchen kann?
Ich denke schon. Wahrscheinlich spätestens dann, wenn er Probleme mit China bekommt, wird er die EU brauchen, sofern er nicht irgendwie umfällt und einen für die USA längerfristig unvorteilhaften Deal mit den Chinesen macht. Das weiß man ja nicht, weil dieses große Getöse von wegen, wir zeigen es den Chinesen, das ist jetzt der Konflikt Nummer eins. In seiner ersten Amtszeit war das ja auch bis zu einem gewissen Grad so und da hat er sich mit eigentlich recht billigen Zugeständnissen Pekings abspeisen lassen und das halt als großen Sieg verkauft, der es dann im Endeffekt nicht war. Insofern muss man das auch mal abwarten, ob es diesen Konflikt mit China wirklich so geben wird in der Form. Aber ich denke, dass in dem Moment, wo er dann jetzt nachdem dieser erste Blitz und Donner und das Ganze jetzt erstmal vorbei ist, dass dann wahrscheinlich die Prosa des Geschäftsalltags und des Regierungsalltags kommen wird und dann ist nicht mehr die Poesie der Wahlkampfrhetorik und der großen Versprechen, die er jetzt noch machen kann, dann ist vorbei, dann gibt's halt Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus, im Senat, dann gibt's halt nächstes Jahr gibt's die Midterm-Elections und so weiter und so fort. Es wird sicherlich genug Korrektive geben, innerhalb seines Teams, innerhalb der Republikanischen Partei, aber auch weltweit, wo er dann schnell merken wird, dass er wahrscheinlich auch Zweckpartner braucht. Ich rede jetzt nicht von Verbündeten. Ich glaube, davon sollten wir uns auch verabschieden längerfristig, weil sich dieser Zug ist abgefahren.
Aber das Verbündete ist das eine. Das andere, was schon auffallend war, gerade jetzt in diesen Wochen seit der Wahl Anfang November, ist dieses Gefühl, dass sie die Amerikaner, und da ist jetzt weniger Trump selber, sondern der schon von mir erwähnte Elon Musk, der X, also dem X gehört, aber auch sein Unternehmen SpaceX und Tesla und so weiter, der da ganz auf eine seltsame Art immer wieder sich plötzlich in europäische Politik einmischt und vor allem auch aktive oder aktuelle Regierungen kritisiert, ganz vor allem voran Deutschland, als Stichwort AfD. Er hat einerseits einen Gastkommentar in der Welt gegeben, wo er die AfD gelobt hat, andererseits die AfD-Chefin zu einem Twitter- oder Ex-Livestream eingeladen. Das heißt, wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass sich Europa spalten lässt? Von Trump auf der einen Seite, aber natürlich auch Putin auf der anderen.
Ja, schwer zu sagen. Das ist, glaube ich, auch wirklich die größte Gefahr. Zum jetzigen Zeitpunkt tue ich mir schwer, das einzuschätzen. Es ist so, dass einerseits gibt es natürlich Sympathien im Rechtsaußenlager oder halt in dem Rechtsaußen klingt vielleicht ein bisschen zu stark, aber auf jeden Fall in dem rechtsnationalistischen, rechtspopulistischen Parteispektrum in Europa für die Art und Weise, wie Trump Politik macht. Der Punkt ist nur der, was passiert dann, wenn der Trump wirklich Politik macht, die gegen die Interessen Europas gerichtet sind, zum Beispiel eben Zölle, die halt die österreichische heimischen Industrien in Österreich treffen. Bin mir nicht sicher, wie weit dann die FPÖ sagen kann, ja, das ist gut so, weil Trump ist unser Freund, der soll uns bitte noch 10% Strafzölle draufknallen. Ich glaube, da wird sich das dann womöglich schnell wieder ein bisschen relativieren, diese Freundschaft mit Donald Trump. Es ist vielleicht eine Hoffnung, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass selbst so Persönlichkeiten eben wie Meloni, wie Marine Le Pen, wie Gerd Wilders in den Niederlanden womöglich dann recht bald merken werden, dass sie die EU doch brauchen, weil es doch eine gewisse Art Schutzschild doch offeriert und das ohne man wäre dann ganz ausgeliefert wäre. Und ich glaube, ich hoffe, dass das vielleicht auch ein bisschen dieser Spaltung entgegenwirken wird.
Was wir wissen, ist, dass Trump schon angekündigt hat, dass er eigentlich faktisch gleich nach der Angelobung erste Dekrete unterzeichnen wird. Worauf jetzt natürlich auch alle mit großer Spannung warten, wobei da natürlich auch viele Dinge Amerika selbst betreffen. Ja. Weißt du oder hast du eine Ahnung, ob es da schon Dinge gibt, die die EU betrifft? Also Stichwort Zölle, Stichwort auch TikTok ist ja auch interessant und auch für uns in Europa relevant.
Naja, also das von den Zöllen hört man immer wieder und hört man recht konkret, dass es da Maßnahmen geben wird. Der Punkt bei den Zöllen ist ja auch noch der, dass allein die Frage, ob wir jetzt mit Zöllen zu kämpfen haben werden, das ist ein Teil der Gleichung, aber es ist nur ein Teil der Gleichung, weil der zweite Teil der Gleichung ist die Frage, ob die anderen auch mit Zöllen belegt werden. Jetzt anders ausgedrückt, wir exportieren die USA, die Chinesen exportieren die USA. Wenn wir einen Zoll von 10% draufgeknallt bekommen, die Chinesen aber einen Zoll von 30%, wird sich paradoxerweise, obwohl wir Zölle haben, unsere Situation verbessern, weil wir einen komparativen Vorteil haben werden. Das heißt, man muss erst einmal auch abwarten und nicht nur schauen auf das, was uns betrifft, sondern wie sind die anderen dran, was kriegen die ab. Deswegen glaube ich wirklich, dass wir da jetzt ganz sachlich, also ganz cool sein müssen. Also ich glaube, in solchen Situationen, wenn da jemand versucht, so wahnsinnig Druck aufzubauen, das ist ein bisschen, falls Leute Erfahrung haben mit so Trickbetrügern. Ich weiß nicht, ob das Zuhörer haben, dass da jetzt...
Hoffentlich nicht.
Ja, hoffentlich nicht.
Wobei, nur gute Erfahrung.
Aber falls ja, dass die klassische Masche ist, dass man dann irgendwie so einen emotionalen Ausnahmezustand erzeugt. Da ist jemand ganz krank, liegt am Boden, braucht sofort Hilfe oder ein Unfall oder irgendwas. Also es geht darum, die Ratio des Gegenübers auszuschalten, damit er damit er sich von dieser angeblichen Hektik anstecken lässt, von dieser Eile und unüberlegte Dinge tut. Deswegen ist in so Situationen immer ganz wichtig, durchatmen, einen Schritt zurücktreten und sagen, sich das anschauen, mal was kommt. Und ich glaube, Europa wäre wirklich, wirklich gut beraten, wenn es einmal durchatmet, einen Schritt zurücktritt und schaut.
Okay. Eine Frage noch. Der Ivan Krastev, den ich schon erwähnt habe, hat im Gespräch mit der Presse auch gesagt, dass Trump paradoxerweise am 20. Jänner, also heute, zum Beginn seiner zweiten Amtszeit schon den Höhepunkt seines Einflusses erreicht hat. Wie hat er denn das gemeint?
Naja, also ich vermute mal, dass er das, also der Christian Ulsch, unser Außenpolitikchef, hat mit ihm gesprochen. Aber soweit ich das verstehe und soweit ich den Sachverhalt richtig interpretiere, ist es ja so, dass jetzt wirklich die Prosa des Regierungsalltags kommt. Das ist jetzt vorbei mit den großen Versprechen. Ich löse jeden Konflikt innerhalb von 24 Stunden und so weiter und so weiter. Also das konnte er bis jetzt machen. Es hat ja keine Kosten für ihn gehabt. Also es ist ja eigentlich alles, was er jetzt bis heute gesagt hat, lief unter, ja, wow, ja. Aber jetzt muss er liefern. Und jetzt hat es wirklich auch mit konkret existierenden Machtverhältnissen innerhalb der USA zu tun. Da kann er einiges mit diesen Presidential Decrees machen, von denen jetzt ungefähr 100 kommen werden. Heute, morgen, in den nächsten Tagen, heißt es. Aber es gibt sehr vieles, zum Beispiel die ganzen Ausgabensachen etc., die müssen durch den Kongress. Und im Repräsentantenhaus, in der unteren Kammer des Kongresses, haben die Republikaner eine Mehrheit von, soweit ich das richtig im Kopf habe, 3 Stimmen. Also das ist ein bisschen mehr, als die SPÖ und ÖVP hätten zusammen. Ja? 2 Stimmen mehr. Und da hat es geheißen, boah, das kann man nicht machen. Ja? Also anders ausgedrückt, wenn es da ein paar Abtrünnige gibt seitens der Republikaner, und da gibt es ja verschiedene Lager, da gibt es ja diese Mager-Hardliner, die wirklich jetzt so auf Volk und so weiter, da gibt es dann die Ultralibertären, da gibt es die Oldschool-Republikaner, die halt an die Bündnisse glauben, also da gibt es ja unterschiedliche Fraktionen. Da braucht nur einer nicht mitspielen und schon hat er ein Problem. Das heißt, er wird jetzt wirklich sich anstrengen müssen, und das noch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass nächstes Jahr die Midterms stattfinden. Das heißt, in einem Jahr beginnt schon der Wahlkampf. Mhm. Also er hat de facto dieses Jahr, wo er noch irgendwas schnell durchsetzen muss oder kann, und dann wird's immer schwieriger.
Mhm. Schauen wir mal, was da passiert. Danke, dass du heute da warst.
Gerne.
Ja, Sie haben es gehört, jetzt muss er wirklich liefern, der 47. US-Präsident namens Donald Trump. Europa sollte dabei aber auf jeden Fall cool bleiben, sagt mein heutiger Gesprächsgast Michael Laschinski. Welche Dekrete Donald Trump heute Nacht nun wirklich unterzeichnen wird und wer sich aller bei der Inauguration gezeigt hat, hören Sie hier morgen in Teil 2 der Trump is Back Podcast-Folge mit meiner Kollegin Christine Meyerhofer und ihrem Gast, dem Außenpolitikleiter Christian Ulsch. Die Links zum Interview mit Ivan Krastev, über das wir gesprochen haben, aber auch zur Analyse der eingangs erwähnten Umfrage und zur aktuellen Berichterstattung rund um die Angelobung von Donald Trump in Washington finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Und wenn Sie mir etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie mir an podcast@diepresse.com. Machen Sie es gut und auf bald!